ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Seitenweise Glück und hallo liebe Dörte.
Hallo liebe Hella, ich grüße dich.
Wir sind wie immer hier im Studio versammelt, um über zwei Romane zu sprechen, die wir unabhängig voneinander gelesen haben, ohne darüber zu sprechen. Und erzähl doch mal, worum es in dieser Folge geht.
Also, wir haben geplant, eigentlich zum Thema Erwachsenwerden miteinander zu sprechen heute. Hintergrund ist, dass wir Bücher hier lesen oder Bücher für diesen Podcast lesen, die uns neugierig gemacht haben, uns inspirieren oder deren Namen oft fallen. Und dann denken wir, Mensch, da lesen wir auch mal rein. Und uns sind die Bücher von Dolly Ollett und Monica Heisey über den Weg gelaufen. Und wir haben gedacht, da geht's doch so ein bisschen ums Thema Erwachsenwerden. Aber während wir gelesen haben und uns dann hier vor dem Mikro getroffen haben, wir lesen unabhängig voneinander, haben wir festgestellt, eigentlich steckt noch ein ganz anderes großes Thema in beiden Büchern, oder Hella?
Denn eigentlich sind es Trennungsgeschichten.
Schon,
und
ne?
Das hat ja bei den beiden oder bei den drei Protagonistinnen auch was mit Erwachsenwerden natürlich zu tun, weil sie sich irgendwie entwickeln. Aber im Grunde sind es eigentlich Trennungsgeschichten.
Ja, ja, und zwar Trennungsgeschichten, die eine bei Monica Heisey, das Buch heißt einfach super. Es ist eine Scheidung in den 20er Jahren der Protagonistin und
genau.
Bei dem anderen.
Und bei Dolly Alderton am Ende ist es ein Anfang, ist es eine Trennung. Die waren nicht verheiratet, aber nichtsdestotrotz ist es nicht weniger schlimm.
Ja, und sind schon Mitte 30, ne?
Genau.
Ja. Also ich finde eigentlich eine Mischung aus beidem, weil im Zweifelsfall, Achtung, jede Trennung, große Trennung in jungen Jahren gehört ja zum Erwachsenwerden noch irgendwie dazu.
Ja.
Also von daher haben wir nicht falsch geklammert, aber Erwachsenwerden und Trennungen, das Thema der heutigen Podcast-Folge.
Genau. Vielleicht hätten wir gesagt, nächstes Mal geht's um Trennungsgeschichten. Ich weiß auch nicht, ob das so catcht.
Ja, stimmt.
Aber im Zweifel die Namen, denn Dolly Alderton ist ja echt schon bekannt, ne? Als
ja.
Bestseller-Autorin, Podcasterin, Journalistin. Monica Heisey ist auch Journalistin und hat auch für Fernsehserien geschrieben, aber einfach super ist ihr Debütroman.
Ja, okay.
Und ich würde sagen, wir fangen mit Dolly Alderton an, oder?
Ja, sehr gerne.
Also in Am Ende ist es ein Anfang. Das Buch ist im Frühjahr auf dem deutschen Markt erschienen. Geht es um Andy und Jen. Andy ist Mitte 30, ein mittelmäßig erfolgreicher Komiker, lebt in London mit Jen zusammen. Wobei jetzt auch nicht mehr, denn Jen hat sich von ihm getrennt. Vorübergehend wohnt er jetzt im Gästezimmer seines besten Freundes und versucht irgendwie mit der Trennung klarzukommen und auch zu verstehen, warum sich Jen überhaupt von ihm getrennt hat. Er hofft, dass sie es sich dann doch vielleicht noch einmal anders überlegt. Er schreibt Listen, warum es gut ist, dass er nicht mehr mit Jen zusammen ist. Er betrinkt sich mit seinen Freunden. Er zieht für ein paar Tage auf ein mehr oder weniger brüchiges Hausboot. Und dann wieder zurück zu seinem Kumpel. Er geht unter falschen Namen zu einer Therapeutin, um zu verstehen, was wohl in Jen vorgegangen sein muss. Er zieht dann in eine WG mit einem wirklich eigenbrötlerischen älteren Londoner. Er nimmt Personal Training, um ein Muckimann zu werden. Und das alles, um irgendwie dahinter zu kommen, warum Jen ihn nicht mehr liebt. Und ich würde mal sagen, so drei Viertel des Buches ist aus Andys Perspektive geschrieben und das letzte Viertel dann aus Jens Sicht, die auch das nochmal so ein bisschen umreißt, aber wirklich in einer rasenden Geschwindigkeit, würde ich mal sagen.
Und das finde ich gleich schon einen ganz spannenden Aspekt des Buches. über den ich ganz gerne am Anfang kurz mit dir sprechen würde, nämlich die Struktur. Also das ist eine männliche Erzählstimme, das finde ich schon mal sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob das nur mir so geht oder ob ich es wirklich auch immer interessant finde, wenn weibliche Autorinnen aus einer männlichen Ich-Perspektive schreiben und umgekehrt.
Weil das ist ja sehr selten. Also wir haben das und hatten wir auch hier schon ganz, ganz viele Bücher, wo männliche Autoren aus der Sicht von Frauen geschrieben haben. Und wir hatten hier, wage ich jetzt mal zu behaupten, ich habe es jetzt noch nicht mal nachgeguckt, aber ich wage zu behaupten, dass wir diesen Fall noch nicht hier im Podcast hatten, oder? Dass eine weibliche Autorin aus der männlichen Sicht so eine komplette Liebestrennungsgeschichte geschrieben hat.
Ja, in der Ich-Perspektive auch. Mhm. Ne? Ich fand das auch super spannend, weil dazu hat Dolly Alderton im Nachwort auch was geschrieben. Sie hat nämlich verschiedenen Männern, wenn ich mich richtig erinnere, gedankt dafür, dass sie ihr geholfen haben, die männliche Erzählstimme zu finden. Und das fand ich so spannend, ne? Weil das hat sich irgendwie so eine Recherche auch nochmal, also in die sie eingestiegen ist für diesen Roman. Und ich finde aber, es ist ihr sehr gut gelungen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, man taucht so in die Welt von Andy ein, in seinen Trennungsschmerz, ja, merkt auch so ein bisschen, wie er sich selbst sieht. Und dann wiederum der Bruch und die Perspektive von Jen im Anschluss, das fand ich super spannend und es hat mir sehr gut gefallen, weil danach habe ich mich so ein bisschen gesehen, weil man sozusagen dieses Fragezeichen, das Andy die ganze Zeit hat, weil er auch nicht so richtig gut versteht, warum sie sich denn so plötzlich getrennt hat. Da bekommt man einfach nochmal Antworten auf Fragen, die man sich selbst gestellt hat und nochmal eine andere Perspektive. Und ich fand das sehr gut. Wie ging's dir denn?
Also im Klappentext steht ja schon, es ist aus zwei Sichtweisen geschrieben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wann kommt denn jetzt? Wann kommt denn jetzt die Sicht von Jen? Weil ich las und las und las und wusste, eigentlich ist es irgendwie in 100 oder in 80 Seiten vorbei. Und dann tauchte sie ja nochmal auf. Fand ich auch ganz gut, um so ein paar Dinge zu klären und vor allen Dingen auch, um so ein paar Sachen, die Andy macht oder die vermeintlich Jen macht, mal aufzuklären. Also was steckt denn da tatsächlich dahinter? Ich fand auch total spannend, dass es geht ja nicht nur um Andy, sondern auch um seine männlichen Kumpels und wie die sich so verhalten und wie die auch mit so ja Lebensphasen und Entscheidungen so umgehen. Also klar, wir könnten uns jetzt darüber unterhalten, was wir machen oder wie wir unsere Freundin aufmuntern, wenn zum Beispiel eine Trennung passiert ist. Aber was Männer machen, dass die sich eigentlich nur betrinken und das gar nicht so richtig zur Sprache kommt und irgendwie nach zwei Stunden Andy mal sagt so, ach übrigens, ich bin auch getrennt so ungefähr. Das fand ich total spannend, weil man kennt das ja schon, dass man vielleicht ganz oft gar nicht weiß, worüber reden die denn dann? Geht es da wirklich um Gefühle oder werden die Emotionen einfach mit einem Schnaps runtergespült? Das fand ich total spannend.
Ja, vielleicht auch, um das jetzt nicht zu generalisieren, ne? Fraglich ist, ob
ja,
das
meine Erfahrung.
Ob das bei allen Männern so ist. Aber da habe ich es in der Tat auch als interessant wahrgenommen, auch, dass das für Andy ein Erkenntnisprozess war. Weißt du, er hat halt immer gemerkt, er fühlt's nicht so richtig mit seinen Freunden, die treffen sich dann, die organisieren irgendwie ganz herzlich dann so Kneipenabende, wo das Ziel eigentlich eher ist, dass er vergisst, dass er traurig ist und nicht, dass man in diesen Schmerz hineinfühlt und drüber redet vielleicht, ne, wie ich das jetzt zum Beispiel auch mit engen Freundinnen machen würde. Und man merkt, Andy fühlt sich damit nicht wohl und weiß nicht so richtig, aber kann das auch nicht richtig benennen. Und das ist ein richtiger Prozess, dass er darauf kommt und ihm plötzlich einfällt, was er sich eigentlich wünscht, dass er gerne eigentlich mit seinen Freunden über seine Gefühle sprechen möchte, ne?
Und er lernt ja auch so ein bisschen darauf, weil im Laufe der Geschichte gibt's einen anderen Freund, der ebenfalls getrennt ist und er schreibt ihm dann einen Brief und sagt aber auch, wir werden vermutlich niemals über meinen Brief reden. Und so ist es dann ja tatsächlich aus. Aber das fand ich ganz schön, weil das auch irgendwie gezeigt hat, er setzt das ja auch um. Also das, was er eigentlich vermisst, setzt er um, auch wenn die sich jetzt nicht gegenüber sitzen und sprechen, sondern es dann nur über einen Brief geschieht. Aber das fand ich irgendwie auch ganz rührend, tatsächlich.
Ja, er findet einen interessanten Umgang damit, ja, ne? Zu sagen, ja, so, ich möchte ihn jetzt schon anders abholen, als ich mich abgeholt gefühlt habe, zumindest auf der emotionalen Ebene und was Einfühlungsvermögen und so angeht. Und ja, dann schreibt er ihm den Brief, aber er stellt sich nicht hin bei einem Kneipenabend und sagt so, und jetzt reden wir alle mal darüber, wie unser Kumpel, ja, wie er sich fühlt. Wie fühlst du dich denn? Vermisst du sie sehr? In welchen Situationen vermisst du sie und so? Und das ist aber all das, was eigentlich Andy so erzählt, ne, und der Leserin erzählt quasi. Und ich finde den Klappentext, ich habe da gerade auch nochmal drauf geguckt, als du das meintest, eigentlich ist es nicht aus zwei Seiten. Nee. Eigentlich ist es die männliche Perspektive, aber das ist ja genau der Charme des Buches, finde ich, ne? Also ich finde das ganz schön aus Andys Perspektive, auch wenn die manchmal vielleicht so ein bisschen emotional unbeholfen auch angelegt ist. Ich glaube, das ist durchaus sozusagen ein Kunstgriff, ne, diese Erzählstimme so erzählen zu lassen und so suchend, wie Dolly Alderton das macht in diesem Fall. Aber ich finde es ganz toll, auch da so in die Beziehung zu seiner Mutter einzutauchen zum Beispiel. Ne? Er flüchtet ein, zwei Mal zu seiner Mutter und wird da aufgenommen und ne, es geht ihm offensichtlich wirklich nicht gut. Er trinkt zu viel in der ersten Phase und so. Und es gibt da durchaus auch komische Momente, finde
ja,
ich. Ne?
Ja, durchaus.
Also, er beschreibt zum Beispiel an einer Stelle, also ich finde diese Listen wirklich witzig am Anfang. Das ne, kommen wir vielleicht auch nochmal gleich drauf zu sprechen bei Monika Heise. Ich finde, das ist da auch ein ganz tolles Element in dem Buch, wo er Gründe aufführt, warum es gut ist, dass er mit Jen nicht mehr zusammen ist und so. Und dann liest man das so und bekommt schon mal so eine Vorahnung davon, wie diese Trennung abgelaufen sein könnte und auch wie diese Beziehung war eigentlich. Aber es gibt auch Situationen, er trinkt viel zu viel und will dann irgendwie betrunken, nachdem er schon mittags in einem Pub saß, ne, und da getrunken hat, irgendwie die Freunde seines besten Kumpels besuchen, die um die Ecke wohnen und die er auch seit seiner Kindheit kennt und die sind nicht da und er legt ihnen irgendwie einen Zettel vor die Haustür und dann gibt so einen Cut und zwei Tage später hört er, wie sein Kumpel mit seinen Eltern redet, die von der Reise wieder kamen und sagen, nein, macht euch keine Gedanken. Das ist, und die haben offensichtlich einen Zettel bekommen, so draufgekritzelt, ich war hier, ihr wart nicht da, ich liebe euch und so, und sie wissen gar nicht von wem. Also ich finde, es entsteht auch eine Komik durch diesen Liebeskummer, durch den er da so geht, oder?
Die einzige, oder wo ich finde, wo wirklich wenig Komik entsteht und wo ich auch echt so ein Unbehagen hatte und es mir auch irgendwie so ein bisschen unangenehm war zu lesen, der Job von Andy. Also er ist ja, ja Komiker.
Ja.
Und das läuft er gar nicht, ne? Und das fand ich wirklich so ein bisschen, jedes Mal, wenn es dann hieß, er ist, also mit einem Kollegen fährt er dann immer zu so Gigs und da sind immer nur ein paar Leute und es ist auch schlecht bezahlt und es, und also er kommt einfach beim Publikum nicht so richtig gut an und jedes Mal, wenn es dann hieß, oh ja, ich fahre jetzt wieder zu einem Gig, dachte ich so, nein, ich will es nicht lesen. War das für dich auch, hat es auch irgendwie beklemmend und unangenehm?
Also was ich interessant fand, man hat ja nie richtig gehört, über was er dann da so gesprochen hat, so richtig. Er hat immer nur gesagt, ich machte meinen Gig wie immer über das und das, und aber man hat nie so richtig, ne? Und eigentlich habe ich schon immer gedacht, ist das nicht auch Comedy sozusagen, dass er dann den Schmerz vielleicht auch verarbeitet oder ähnliches. Also ist das nicht so ein bisschen, will jetzt nicht spoilern, ne? Aber ich fand es eher unangenehm oder interessant zu lesen, auch was das so für eine Welt ist und wie er sich da so, also nicht, ich fand nicht die Welt unangenehm, aber ich fand sozusagen, er muss sich da ja auch positionieren, weißt du? Und dann hat sein Kollege mehr Erfolg als er und das sorgt für komische Disharmonie. Und auch da fand ich so es spannend, wie der Unterschied aufgebaut wurde zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Weil Andy glaube ich, wirklich noch lange, es
ja.
läuft, oder? Hat
ja,
das Gefühl?
Ja.
Und dann erreicht er aber immer seine Agentin nicht und so. Und also so, und manchmal das fand ich erst beim Leben zu und will sagen, Andy, frag mal nach oder geh doch mal in dich und überleg dir, ist das, was du machen möchtest, vielleicht noch und so. Also, oder so ein bisschen guckt man ihm dabei zu, wie er das selbst doch nicht so richtig merkt.
Das stimmt, man möchte ihn an vielen Stellen auch schütteln, auch als er sich dann überlegt hat, er zieht auf dieses Hausboot, ne?
Ja.
Also er moderiert da eine Veranstaltung und lernt da einen Typen kennen, der ein Hausboot besitzt in London und das jetzt vermieten möchte. Und er sagt einfach zu, weil er möchte natürlich auch bei seinen Freunden raus. Und dieses Hausboot ist einfach, da funktioniert ja gar nichts mehr. Also es regnet, es kommt überall durch und er muss auch das eigentlich in ein paar Tagen versetzen, damit er keine Liegegebühr bezahlt. Und schon als er einzog und der Vermieter ihm das alles erzählt, habe ich gedacht, nimm deine Sachen und renne. Und er zieht da ein. Also
das ging mir auch so. Ich habe gedacht, wenn der jetzt da wohnen bleibt und ich irgendwie die ganzen nächsten Seiten davon lesen muss, wie es in dieses Hausboot regnet, ne? Dann bin ich so, also er zieht zum Glück schnell wieder aus.
Ja, ich
ne?
war letztens in London und bin auch da so an den Canals lang gelaufen und da sind ja viele von diesen Hausbooten und ich muss sagen, da wo ich gelaufen bin, auch eine relativ lange Strecke, waren so 10%, wo ich dachte, die könnten vielleicht von innen ganz hübsch sein und der Rest war einfach total moderig und kaputt und also ganz schlimm und ich hatte das vor Augen und dachte so, nee, bitte geh einfach. Das war, ja, es wird dann ja nicht besser.
Mhm.
Also er zieht dann ja zu dem älteren Londoner und der ist, gut, ich weiß, was heißt, da regnet es nicht rein, aber das ist ja auch irgendwie eine merkwürdige Situation. Und als, ich glaube, er ist 35, Andy, dann noch in so eine ja, Zweck-WG zu ziehen, stelle ich mir jetzt auch nicht so toll vor, ehrlich gesagt.
Ja, man hat ja auch gemerkt, dass er damit auch immer mal wieder gehadert hat, ne? Obwohl aus der Beziehung zu seinem älteren Mitbewohner macht er, finde ich, das Beste. Also ja. Die profitieren durchaus auch voneinander, würde ich sagen. Also ich fand das irgendwie ganz versöhnlich auch, wie sich das so entwickelt zwischen den beiden.
Ja.
Und das heißt sozusagen, wenn ich jetzt so höre, wie du mit Andy so mitgefühlt hast, ne? Was würdest du denn sagen, was hast du für eine Beziehung entwickelt zu ihm im Laufe des Lesens?
Schwierig irgendwie. Also ich habe wirklich versucht, mich darauf einzulassen, aber ich finde, zwischendurch war es doch etwas mühsam, also mit mir und Andy da durchzugehen. Vielleicht, weil es so viele Dinge gab, wo ich dachte, nee, und mach das doch anders und so. Und weil er ja wiederholt Dinge, also wiederholt kommen wir zu diesen Gigs, wo man denkt, nee, das wird einfach nix. Ich weiß nicht, so ein bisschen ambivalent. Und bei dir?
Ja, ich finde, das ist einfach eine spannend angelegte Figur gewesen, weil man so mitfiebert, weil man ihm schon, finde ich, gefühlt so einen Schritt voraus ist. Ist das blöd zu sagen? Ich kann versuchen zu beschreiben, was ich so gefühlt habe, als ich es gelesen habe, weil man ja das Gefühl hat, man weiß schon, was eigentlich gut für ihn wäre, was ihm gut tun würde und so. Aber man weiß auch, man muss jetzt lesen, wie er da seine eigenen Erfahrungen macht mit und so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Ambivalenz, die man da spürt. Aber ich glaube zum Beispiel auch, dass das ein Kniff ist, ein schriftstellerischer Kniff, diese Figur so anzulegen, dass die so einem so nahe geht und dass man da auch so mitfühlt, aber auch so von außen mitfühlt und immer wieder sagen will, nee, mach das jetzt nicht, mach das anders.
Das Buch heißt ja am Ende, ist es ein Anfang.
Ja, wollen wir noch mal ganz kurz über den Titel sprechen?
Ja, genau, weil im Englischen heißt es ja Good Material, und, ja, was ich viel besser finde.
Ja, übrigens, muss ich auch sagen. Und hast du den Titel, das Buchcover des englischen Buches gesehen?
Nee, habe ich nicht. Aber im Deutschen erschließt sich mir das auch ehrlich gesagt nicht so richtig.
Ja, das deutsche Cover finde ich da, ich beschreibe das jetzt mal kurz, das ist eine Frau mit so einem rüschigen Rock. Big Ben ist im Hintergrund, also das ist so ein bisschen, ne, dass man sieht, dass es in London spielt. Es ist irgendwie ein schönes Cover, aber ich finde, es ist zu weiblich eigentlich. Also, weißt du, wenn ich das, ja, finde ich auch. Also, man sieht diese Frau, ja, die geht, ne, aber ich finde, das ist irgendwie, also ich hatte auch was anderes erwartet einfach bei dem Cover, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das britische Buch, das ist mehr so ein bisschen, ich weiß nicht, kennst du die anderen Bücher von Dolly Alderton?
Ja, das sind eigentlich, das arbeitet mit so Elementen, ne?
Ja, und das ist da ähnlich. Also, jetzt nur mal ganz kurz, um einmal das Werk zu skizzieren von Dolly Alderton, die hat zum Beispiel den Bestseller geschrieben, Alles, was ich über die Liebe weiß. Und das Cover ist so aufgebaut, dass da steht alles, was ich über, und dann ist irgendwie, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber Freundschaft, Sex, Essen und so, also solche Dinge durchgestrichen, und unten steht dann Liebe zum Schluss, ne? Und das ist irgendwie so ein bisschen abstrakter, dieses britische Cover, und nicht ganz so plastisch wie am Ende ist es ein Anfang jetzt auf dem. Also das gefällt mir besser, es passt besser, finde ich.
Mich erinnert dieses Cover, also in der deutschen Ausgabe, an Jojo Moyes Cover, glaube ich.
Ah, okay.
Also jetzt so vom Gefühl her tatsächlich.
Ja, interessant.
Ja, und ich finde auch Good Material im Englischen passt natürlich, weil er ist Komiker und zieht natürlich seine Gags und Witze und was er auf der Bühne erzählt aus seinem Leben und sucht da quasi das Material für die Bühne. Und es passt, das passt besser. Wobei am Ende ist es ein Anfang. Natürlich entwickelt sich da auch vieles und am Ende der Geschichte gibt es auch mehr Klarheit. Klar, dann passt es wieder. Aber das haben wir oft, ne? Wenn es eigentlich ein englisches Buch oder ein auf Englisch geschriebenes Buch ist und übersetzt, dann passen oft die englischen Titel oder die Ursprungstitel ein bisschen besser. Das hatten wir das letzte Mal auch übrigens.
Lass uns doch mal eine Folge über so Übersetzungen und Titelfindungen machen. Vielleicht finden wir jemanden, der mit uns da mal drüber spricht. Und, also das würde mich nämlich auch mal interessieren, weil wir das oft, wie du gesagt hast, oft bemerken, ne?
Genau. Genau.
Also, Sonderfolge incoming. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und du hattest vorhin schon erwähnt, Dolly Alderton ist bekannt, ist eine sehr bekannte Schriftstellerin, auch jetzt zum Beispiel als Was ich über die Liebe weiß. Das war ihr erster auch internationaler Bestseller. Der ist auch in Deutschland viel gelesen und besprochen worden. Und in der Tat habe mich auch wirklich auf das Buch gefreut, weil ich die anderen von ihr schon gelesen habe. Auch Gespenster zum Beispiel, das hat mir gut gefallen. Und Alles, was ich über die Liebe weiß. Und ich habe in der Tat auch schon ihren Podcast gehört. Die hat mit Pandora Sykes einen Podcast gehabt, The High Low. Und Pandora Sykes ist auch eine britische Journalistin. Und den habe ich super gerne zugehört. Und die hat noch schon relativ früh einen Podcast. Und da ist sie mir bekannt raus. Und ich habe das Gefühl, ne, die ist mir bekannt und ich weiß, wie sie spricht. Und deswegen habe ich mich auf das Buch sehr gefreut.
Everything I Know About Love ist der englische Titel von dem Buch Alles, was ich über die Liebe weiß. Wurde auch verfilmt.
Ja.
Hast du das auch gesehen?
Nee, ich muss noch mal gucken. Ich glaube für Amazon Prime, kann das sein?
BBC.
Ach so, ja, siehst du, dann muss man mal gucken, wo man das streamen kann.
Genau, siebenteilig. Und jetzt kommt der Bogen zu Monika Heisi, denn Monika Heisi hat an der Verfilmung mitgearbeitet.
Ach, witzig. Siehst du, ich hätte einen anderen Bogen gehabt, weil Dolly Alderton erwähnt nämlich Monika Heisi in ihrem Nachwort und dankt ihr.
Und Monika Heisi,
ja,
auch Dolly Alderton in ihrem Buch, genau.
Und ja, so kommen wir zu unserem zweiten Buch, das Buch einer Schriftstellerin-Kollegin, die anscheinend Dolly Alderton auch persönlich bekannt ist, Monika Heisi.
Und bevor du uns erzählst, worum es geht, könnte hier Werbung kommen.
Und jetzt ist die Werbung auch schon wieder vorbei und wir sind bei Einfach Super, dem Debütroman von Monika Heisi. Maggie ist noch nicht mal 30 und geschieden. Sie und ihr Ex-Mann John, die kannten sich schon sehr, sehr lange und haben irgendwann mit Mitte 20 entschieden, dass sie jetzt gerne heiraten würden. Leider hat ihre Ehe weniger als 2 Jahre gehalten und jetzt haben sie sich getrennt. Maggie sitzt jetzt also im Herbst in der gemeinsamen Wohnung, ehemals gemeinsamen Wohnung, aus der John schon ausgezogen ist. Ihre Katze Janet hat er auch mitgenommen und sie muss jetzt also klarkommen mit ihrem Leben Ende 20 als geschiedene Frau. Und das, um ehrlich zu sein, klappt mal mehr, mal weniger gut. Sie hat einen Freundeskreis, eine Clique, die so gut es geht versucht, sie aufzufangen. Sie ist Literaturwissenschaftlerin an der Uni, hat dort auch liebe Kolleginnen und Kollegen, die versuchen, ihr da durchzuhelfen. Aber nichtsdestotrotz verliert sich Maggie so ein bisschen in ihrem Schmerz und versucht alle möglichen Dinge, um da rauszufinden, meldet sich auf Dating-Plattformen an, muss mit Dingen kämpfen, mit denen sie vorher noch nie kämpfen musste und das eigentlich auch nie tun wollte, nämlich mit der Scheidungsanwältin, die sie dann engagiert. Und sie leidet sehr darunter, dass John sich einfach nicht mehr bei ihr meldet. Und so begleiten wir Maggie durch ein relativ turbulentes Jahr, etwas mehr als ein Jahr, in dem sie versucht, sich nach diesem großen Einschnitt in ihrem Leben wiederzufinden und wieder zurechtzufinden eigentlich.
Ich muss direkt sagen, warum meldet der sich eigentlich nicht?
John, warum meldest du dich eigentlich?
Also ich muss sagen, also sie macht viele komische Dinge und sie, ich würde fast so weit gehen, belästigt ihn auch auf eine Art und Weise, weil sie sich eigentlich permanent meldet, auch wenn sie das gar nicht so richtig uns als Leserin sagt, aber es kommt irgendwann raus. Aber kein einziges Mal antwortet er, weißt du, es geht auch um organisatorische Dinge und nicht nur um Emotionen. Und er antwortet einfach nicht.
Ja, ich habe da nämlich auch gedacht, Hella, ich hätte so gerne nochmal so ein Viertel John am Ende gehabt. Es hätte mir wirklich wie bei Dolly Alderton, wo dann noch einmal Jen zu Wort kommt zum Schluss, habe ich gedacht, vielleicht erzählt uns John auch nochmal seine Sicht der Dinge. Das hätte ich sehr spannend gefunden, aber das ist nicht passiert. Und ich finde, du hast aber gerade schon was ganz Spannendes gesagt, weil auch dieser Roman ist aus der Ich-Perspektive erzählt, aus der Ich-Perspektive von Maggie. Und zwar sind wir sehr nah dran. Ich finde, wir kommen ja auch noch näher durch so kleine Einschübe wie zum Beispiel Google-Anfragen in den letzten 2 Monaten. Und dann ist da einfach nur aufgelistet, was sie so gegoogelt hat. Und es ist zum Totlachen teilweise, oder?
Ja, das stimmt. Und es gibt ja auch noch ein anderes Element, nämlich sie erzählt manchmal von so Tagträumen, die sie hat.
Ja, ja.
Und ich beichte jetzt, die habe ich nur überflogen.
Die Tagträume?
Ja. Ich bin ja nicht so, wie ihr wisst und du auch weißt, das bringt mich einfach so aus dem Lesefluss, wenn da so ein anderes Element kommt. Das mit den Google-Suchanfragen habe ich noch gut verkraftet, aber die Tagträume, da bin ich irgendwann ausgestiegen. Ganz kurz noch ein Wort zu Monika Heisi. Die ist ja eigentlich Kanadierin, lebt aber jetzt auch in London. Genau wie Dolly Alderton übrigens.
Genau. Und das Buch, Einfach Super, das spielt auch in Toronto nämlich.
Genau.
Am Ende ist es ein Anfang, in London spielt.
Genau.
Genau, da sind wir vom Setting her. Ja, aber ich fand so diese, also ich finde, das sind auch unterschiedliche Elemente, ne? So eine Auflistung von so Google-Anfragen lockert einfach auch unglaublich, finde ich, so einen Roman auf und sagt einfach wirklich richtig viel darüber aus, wie es ihr gerade geht und was sie gerade macht und worüber sie so nachdenkt. Und ich finde, das ist einfach so ein Symptom unserer Zeit auch, ne? Also ich glaube auch, wenn ich meine Google-Anfragen überfliege oder die Screenshots mir angucke, die in meinem Handy schlummern, die ich irgendwann mal mache, von was weiß ich, was mir gerade so über den Weg läuft, da kann ich auch relativ deutlich sehen, wie es mir gerade geht und in was für einer Phase ich so stecke. Und es ist einfach wirklich witzig. Und das, finde ich, gibt dem Buch nochmal so einen ganz speziellen Drive. Und es ist einfach ein super guter Kniff, um einen diese Figur Maggie nochmal näher zu bringen. Wenn man taucht nochmal mehr ein.
Ja, das ist ja im Grunde wie, als würde ihr Gehirn gescannt werden. Im Grunde, ne? John?
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ist dein Gefühl zu John? Also mich hat er irgendwann aggro gemacht, weil er sich einfach nicht meldet. Gar nicht, weil die sich jetzt getrennt haben oder jeder jetzt so ein eigenes Leben führt, sondern ich finde durchaus, er hätte sich mal melden können und er hat die Katze mitgenommen.
Ja, Janet, ne?
Ja.
Und am Anfang gelingt es Maggie noch, ihn ein bisschen über Janets Instagram-Account weiter zu verfolgen, den sie gemeinsam geführt haben.
Und über die Tierärztin.
Ja, aber er braucht einfach wirklich Abstand. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also so habe ich mir das erklärt. Und John bleibt für mich aber eigentlich blass. Also ich habe ihn zum Beispiel weniger vor Augen als Jen. Jen, also die Figur, von der sich Andy im Roman von Dolly Alderton getrennt hat, die ist für mich so sehr plastisch geworden und ich konnte mir das gemeinsame Leben von ihnen gut vorstellen und so. Das konnte ich mir bei John und Maggie nicht so richtig. Aber ich glaube, das war vielleicht auch gewollt.
Ja, das stimmt, weil ich habe jetzt gerade überlegt, man baut sich ja im Kopf immer so sein eigenes Bild, wie die Figuren einfach aussehen. Und das zum Beispiel, könnte ich jetzt, also bei John habe ich überhaupt gar kein Bild vor Augen.
Ja, genau, das bleibt so ein bisschen, also einfach weil wir so bei ihr sind und so in ihren Gedanken und Gefühlen und vielleicht von John einfach das erzählt bekommen, was sie betrauert auch und was sie verloren hat. Dieser Trennung mit dieser Scheidung. Und ja, ich habe das Gefühl, aber vielleicht geht's auch gar nicht mehr so doll um ihn, habe ich dann gedacht. Weißt du, also ich fand das auch ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Wir erfahren ja eigentlich nicht von ihr, wie doll sie ihm eigentlich sozusagen Nachrichten schreibt und hinterlässt und sowas. Das erfahren wir so stückchenweise von anderen dann, ne? Also, weiß nicht, es gibt so eine wirklich ganz, ganz unangenehme Szene, wo sie dann einen Termin ausmacht für eine Paartherapie mit ihnen beiden und sie geht dann dahin und er kommt aber nicht. Er hat sich bis zum Schluss nicht gemeldet und diesen Termin bestätigt. Sie sagt, sie hat aber gesehen, dass er diese E-Mail aufgemacht hat, in der sie ihm von dem Termin bei der Paartherapeutin erzählt hat. Und dann sitzt sie dort alleine mit der Paartherapeutin und die Paartherapeutin ruft ihn dann aber über Festnetz an, weil Maggie sagt, mein Handy ist leer. Und dann hat er die Paartherapeutin John dran. Und er erzählt dann halt sozusagen, wie viele Nachrichten er bekommt und was sie ihm so schreibt und so. Und das ist so ein Moment, wo man denkt, aha, okay, das ist schon ganz schön viel.
Das ist aber auch eine der wenigen Situationen, finde ich, bei dieser Therapeutin, wo man wirklich mal erfährt, wie es ihr wirklich geht.
Ja.
Also sie sitzt da ja und muss diese Zeit überbrücken, weil erst sagt sie, er verspätet sich wohl, irgendwann ist klar, der kommt wohl nicht mehr. Und sie erzählt dann wirklich auch skurrile Dinge, die ganz weit von dem eigentlichen Thema weg sind. Sie behauptet, es ist alles überhaupt gar kein Problem und sie hat ja zwischendurch dann auch andere Liebschaften oder One-Night-Stands und so weiter. Und als er dann am Telefon ist, da bricht sie am Grunde so ein bisschen zusammen dann. Und dann wird ja klar, dass, oder sie sagt zumindest, sie liebt ihn noch, sie will ihn zurück und so weiter. Wobei ich mir auch gar nicht, im ganzen Buch bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob sie ihn wirklich... Also worum geht's? Geht's darum, dass sie ihn zurückhaben will und immer noch liebt? Oder geht's einfach darum, dass sie einfach so sehr mit dieser Scheidung, sie lebt in Trennung und die Scheidung steht an, ob sie damit so struggelt? Also ist das für dich deutlich geworden?
Das ist ein total guter Punkt. Genau so ging es mir nämlich auch, weil man steigt in dieses Buch ein und es ist eigentlich so, es nimmt einfach eher langsam Fahrt auf, ne, so in die Richtung, dass man sie auch erst so kennenlernen muss und eigentlich auch erst dann so als Leserin da reinfinden muss, was ist jetzt denn, verhält sie sich immer so oder ist das jetzt speziell? Und man bekommt auch immer nur so durch Bemerkungen zum Beispiel ihrer Freunde mit, dass die sich Sorgen machen und, ne, dass die anfangen, eine andere Gruppe zu gründen, eine andere Freundschaftsgruppe, wo sie sich darüber beraten, wie sie Maggie von Dummheiten abhalten können und sowas. Und sie flüchtet sich ja zum Beispiel auch irgendwie so ganz krass in so sexuelle Abenteuer. Und das wollte ich nochmal sagen. Also es gibt schon ein paar sehr explizite Stellen in diesem Buch, eigentlich sexuell, aber jetzt nicht so klassisch spicy, wie man so sagt, ne, wie diese Sexszenen da in zum Beispiel in den Fantasy-Romanen, ne, in diesen Romantasy-Romanen, über die wir auch schon gesprochen haben hier, wo dann so über Seiten lang Lust und Leidenschaft beschrieben wird, sondern das ist sehr mechanischer Sex. Oder?
Stimmt, ja, das stimmt. Genau, ja. Also wo man auch merkt, der tut dir nicht gut.
Ja, oder das ist irgendwie so eine Art von, und das finde ich ganz spannend auch hier, wie diese Figur Maggie angelegt ist, weil man sie erst im Laufe des Buches auch versteht. Und ich liebe ja gut angelegte Ich-Perspektiven, ja, weil man sozusagen so in diese Welt eintaucht und aber auch immer nur als Leserin das mitbekommt, was die Figur einem gerade erzählen möchte. Und ich finde, das merkt man ganz doll in dem Buch. Und dass sich dann aber das Bild verändert und weiter formt, je mehr man liest. Das finde ich ist so ein ganz spannender Sog in diesem Buch.
Mich hat das teilweise so ein bisschen an Yellowface erinnert, diese Dynamik, weil da war es ja auch so, dass wir im Grunde auf die Seite der Protagonistin gezogen werden sollten, um auch zu verstehen, warum hat sie das Manuskript ihrer verstorbenen Autorenkollegin geklaut und wie rechtfertigt sie sich jetzt, dass sie das publiziert.
Stimmt.
Und da kommen ja auch immer nur so zwischendurch und aus der Sicht von anderen so ganz peu à peu andere Sichten und wie es wirklich ist. Und ich finde, hier ist das hier ist das total ähnlich tatsächlich.
Das stimmt. Hört mal rein, die Folge Rebecca Kwang, ne?
Ja.
Yellowface findet ihr bei uns im Feed. Stimmt, da haben wir auch sehr lange über die Ich-Perspektive gesprochen, die da die Schriftstellerin quasi erstellt.
Und ich finde, was Monika Heise hier geschaffen hat, es ist gar nicht so, dass dadurch, dass ich so nah an ihr dran bin, dass ich das alles gut finde, was sie macht. Aber die Emotionen übertragen sich so ein bisschen. Also ich habe mich zum Beispiel zwischendurch wahnsinnig gestresst auch gefühlt von Maggie. Ja, und diese zwischendurch Perspektivlosigkeit und so. Und das hat sich schon so ein bisschen übertragen, fand ich. Tatsächlich. Hat sie gut gemacht.
Ja, ich finde genau, das ist es nämlich. Ne, ich finde auch, es gibt Wohlfühlromane, wo man sich nur wohlfühlt mit den Figuren, mit denen, was den Figuren passiert, wo man denkt, hoch, ich wäre gern wie die oder sich auf so eine Art und Weise da so reinträumt und so reinziehen lässt. Und dann gibt es halt diese Romane mit Figuren, zu denen man sich während des Lesens auch erstmal irgendwie positionieren muss und sich auch überlegen muss, wie berührt mich die jetzt, ne? Und ich finde, es ist ja auch eine große Kunst, wenn einen Figuren berühren und man deren Stress mitfühlt oder man mitfühlt und von außen drauf guckt wie eine Freundin und sagt, nein, jetzt lass das doch. Jetzt, nein, du musst nicht einen Dreier mit denen auf einer Hochzeit haben. Entschuldigung, jetzt ist aber, weißt du, so, wo man einfach, ne, das ist ja auch eine Emotion, die da entsteht und die eine Schriftstellerin entfachen kann in einem. Und das finde ich immer wieder spannend und das finde ich, um ehrlich zu sein, bei beiden Büchern, sowohl von Dolly Alderton als auch von Monika Heise, wirklich interessant.
Ja, aber ich finde, Monika Heise hat es besser geschafft in ihrem Buch, wenn ich jetzt die beiden vergleiche. Kann ja nur die beiden vergleichen, weil die beiden habe ich jetzt gelesen.
Kann ich gar nicht richtig sagen, weil ich finde, allein dadurch, dass das eine ein Mann ist, der ein männlicher Protagonist, der erzählt, und das andere eine Protagonistin, habe ich das Gefühl, ist es einfach so ein Unterschied auch. Ein großer, ja, interessant. Aber da sind wir ja schon am Punkt, Hella.
Genau, ich stelle dir mal zuerst meine Vergleichsfrage, denn sie hat im Grunde auch was damit zu tun. Und zwar, welche Sichtweise fandst du spannender? Die von Andy in Am Ende ist es ein Anfang oder die von Maggie in Einfach super?
In der Tat schummel ich mich jetzt aus dieser Vergleichsfrage ein bisschen raus. Nicht schummeln, aber ich fand keine von beiden am spannendsten. Ich fand beide sehr spannend und könnte mich da gar nicht richtig entscheiden. Aber so am spannendsten im Sinne von einer Auflösung fand ich tatsächlich Jens Perspektive zum Schluss von Am Ende ist es ein Anfang. Weil ich das Gefühl hatte, da sind nochmal so ganz viele Puzzleteile an den Platz gefallen und man hat dieses Buch und Andy nochmal besser verstanden. Und deswegen war das eine ganz, ganz aufschlussreiche, sehr interessante Perspektive.
Ah, spannend. Gut. Los geht's. Deine Vergleichsfrage an mich.
Wir haben ursprünglich gesagt, wir sprechen über Erwachsenwerden in dieser Folge. Jetzt haben wir am Anfang festgelegt, eigentlich geht es auch eher um Trennungen. Welchen Trennungsschmerz hast du denn mehr gespürt beim Lesen? Den von Andy oder den von Maggie?
Eindeutig den von Andy, weil ich mir bei Maggie einfach nicht sicher bin, geht's da wirklich um die verlorene Liebe? Oder geht es da einfach um, sich in ein neues Leben einzufinden? Und ich habe, es kam zwischendurch natürlich wie bei der Paartherapeutin mal raus, ne, dass sie eigentlich auch echt vielleicht noch an ihm hängt. Aber bei Andy schwang das die ganze Zeit mit. Deswegen.
Ja, diese verlorene Liebe,
ja,
ne?
Ja.
Und ja, ich glaube, also ich finde, bei Maggie hat man auch sehr viel Schmerz gespürt. Einfach nicht, weil sie das erzählt hat, sondern weil man einfach, weil einem irgendwann klar wurde, warum sie die Sachen so macht, wie sie sie macht und so auch verloren ist, ohne das irgendwie vielleicht am Anfang zu sehen oder auch zugeben zu wollen, so ein bisschen. Ne? Aber es stimmt schon, vielleicht, also war es auch nicht nur Liebesschmerz, sondern ein Schmerz im Allgemeinen, was so das Ankommen im Leben angeht und eben das Erwachsenwerden auch, ne?
Ja, eindeutig. Mhm. Ja. Falls ihr noch andere Lesetipps braucht, dann, wie immer, hier zwei uns eingesandte Lesetipps. Lesetipp.
Hallo, ich bin Philipp Büttner, Hauptdarsteller im Disney-Musical Hercules im Stage-Theater Neue Flora in Hamburg. Mein Lesetipp für euch ist das Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« von Stefanie Stahl. Als Musicaldarsteller hatten wir echt einen stressigen Job, der vor allem auch mental viel von uns abverlangt. Und jetzt schon seit einigen Jahren habe ich dieses Buch immer dabei, um ein paar Übungen zu machen. Weil einfach jeden Tag sich vor 2000 Leute zu stellen, ist einfach mit einem enormen Druck verbunden. Und da einfach ein bisschen sich um sich zu kümmern, um seine eigene Entwicklung, vor allem mental und psychisch, ist einfach ein extremer Wert. Und deswegen liebe ich dieses Buch, um das zu Hause machen zu können.
Hallo, ich bin Melanie Metzentin, Autorin des Buches »Unsere kurze Ewigkeit«, erschienen bei Piper. In dem Roman geht es um das Leben von Margarete Krupp, die zunächst als Gouvernante in England arbeitete und später den Industriellen Alfred Friedrich Krupp heiratete. Außerdem habe ich noch einen weiteren Lesetipp für euch, und zwar »Die Wölfe von Pompeji« von Elodie Harper, auch bei Piper erschienen. Und das spielt in Pompeji kurz vor Ausbruch des Vesuvs.
Vielen Dank für diese Lesetipps. Und liebe Dörte, erzähl doch allen nochmal, welche Bücher wir für die nächste Folge lesen.
In unserer nächsten Folge Seitenweise Glück lesen wir zwei brandneue Bücher. Zum einen von Paula Irmschler, Alles immer wegen damals.
Und von Julia Becker, Wenn ich nicht Urlaub mache, macht es jemand anders. Den Titel finde ich alleine schon sehr lustig und ich bin gespannt. Ich erwarte da sehr viel Humor, weil Julia Becker ist ja sehr lustig, wie ich finde. Und schauen wir mal, ob sie das auch zu Papier bringen kann.
Auf jeden Fall, ich bin auch gespannt. Und ich bin gespannt darüber, was du von den Büchern hältst. Und um das zu besprechen, treffen wir uns wieder hier vor dem Mikro und ihr hört rein in die neue Folge Seitenweise Glück in zwei Wochen, wenn es um diese beiden Bücher geht.
Damit ihr die Folge nicht verpasst, aktiviert die Glocke. Wenn ihr schon dabei seid, gebt uns auch gerne ein paar Sterne. Darüber freuen wir uns sehr. Und ihr könnt uns schreiben an buchclub@bildderfrau.de.
Und ihr könnt uns auf allen Plattformen hören, auf denen ihr gerne Podcasts hört. Und wir sind seit neuestem auch bei Amazon Music. Schaut da doch mal vorbei.
Und wenn ihr dann sowieso am Schauen seid, könnt ihr auch noch bei Instagram auf dem Account von Bild der Frau einmal rumsurfen. Da veröffentlichen wir auch immer, worum es geht.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf nächstes Mal und lesen bis dahin
weiter.
Tschüss.
Bis dann, ciao.